Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon oft ein schlechtes Gewissen. Ich fahre viel Auto. Das weißt du, ich fahre mit dem Auto auch manchmal zur Arbeit, weil ich pendeln muss. Mhm. Dann nervt es mich auch manchmal, wenn ich irgendwie es nicht auf die Reihe kriege, meinen eigenen To-Go-Becher mitzunehmen und so einen Pappbecher, irgendwie so einen Kaffee-Pappbecher irgendwie nehme. Wir wissen es doch eigentlich mittlerweile besser, ne? Weniger Auto fahren wäre gut, weniger Müll herzustellen wäre gut. So, ja.
Herzlich willkommen im Streit, den ich mit meiner Frau fast jeden Tag habe.
Ja,
weil
verstehe ich.
Also ja, wir wissen das alle, aber ich bin so ein richtiger Gewohnheitsmensch. Ich kann manchmal auch nicht anders. Ich fahre super gerne auch einfach Auto. Es ist echt schlimm.
Ja,
ich könnte theoretisch auch öffentlich hierher auf die Arbeit fahren. Theoretisch, ja. Aber ich müsste jetzt mal umsteigen. Nee. Nee, da habe ich keinen Bock drauf.
Was sagt deine Frau dann?
Sie hat aufgegeben.
Ehrlich?
Einfach, ja, sie hat
kapituliert.
Sie hat kapituliert. Ja. Genau, sie weiß, dass ich das mache. Und genau, es bringt auch nichts mehr. Ich habe ein schlechtes Gewissen.
Ja.
Klar, aber bis zum gewissen Grad kann ich das auch ganz gut ausblenden.
Ja, also ich glaube, wir sollten alle über unsere Gewohnheiten nachdenken. Man kann Gewohnheiten auch ändern, Christian, selbst wenn man 35 ist.
Ja,
ne, das mal als kleinen Hinweis am Rande. Aber ich finde auch, man muss sich kein dauerhaft schlechtes Gewissen machen. Außer, man heißt Thomas Mitchley. Denn auf seinem Konto steht halt einfach nichts weniger als die Erfindung des fucking Ozonlochs.
Nice.
Ja, die Antarktis dankt. Und wir auch, weil wir haben eine schöne DGD-Geschichte.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumluftballon aufs Meer. Und schon war der Brudi von ein Terrorist. Verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. Und so hat er sich im Buch für Darwin gewählt. Das nominiert. Darwin gefällt das. Es ist absurd, doch
wir sind Christian Alt
und Anna Büder
und wir erzählen euch in diesem Podcast die Epic Fails der Menschheitsgeschichte und heute den wirklich unfassbaren Fail von Thomas Mitchley. Ich habe schon gesagt, er kann als die größte Umweltsau aller Zeiten in die Geschichte eingetragen werden.
Der Erfinder von Fridays for Hubraum einfach.
Gott, aber echt. Also das Ozonloch, habe ich schon erwähnt, das steht auf seinem Konto. Es ist aber nicht nur ein Fail, den er auf Kosten der Umwelt sich geleistet hat.
Ja.
Nein, es waren gleich zwei und beide haben zu massiver Umweltverschmutzung beigetragen.
Geil.
Thomas Mitchley Jr. ist ein Amerikaner und zwar Jahrgang 1889. Und ich glaube, am Geburtsdatum kannst du dir schon vorstellen, was für eine Zeit der groß wird. Ja? Also als junger Mann lebt er tatsächlich in einer Zeit, in der fast alles möglich scheint. 1918 geht der Erste Weltkrieg zu Ende, die USA ist auf der Siegerseite, die goldenen 20er sind eingeläutet und Mitchley ist da halt so wirklich in seinen besten Jahren, ja, da ist er halt so Anfang 30. Also ich glaube, ich wäre da auch gerne Anfang 30 gewesen in den 20ern.
Auf jeden Fall.
Gerade in den USA.
Gut, man hat ja so eine kleine Pandemie noch am Start, leider, also die spanische Grippe ist ein bisschen am Wüten, aber ansonsten, wenn du weiß bist, hast du, glaube ich, eine gute Zeit in den 20er Jahren.
Genau, ja. Das ist, glaube ich, auch wirklich, wenn du in New York oder so lebst,
genau,
in einer schönen Stadt.
Ein bisschen Geld hast, dann ist es, glaube ich, eine gute Zeit.
Dann ist es eine gute Zeit.
Wenn du arm bist oder schwarz, nicht so geil.
Dann nicht so gut. Aber Mitchley ist ja weiß,
genau,
und kommt aus guten Verhältnissen. Also der kann sich das echt schön machen. Also vielleicht nochmal die 20er so ein bisschen, um so ein Bild zu zeichnen. Ne? Die Wirtschaft, die blüht, Kunst und Kultur auch. Also ich stelle mir das eigentlich eh so vor, dass alle andauernd in wunderschönen, maßgeschneiderten Anzügen und schicken Kleidern aus Satin und Seide irgendwie abends den Schimmi tanzen oder so. Und deswegen denke ich immer, es war bestimmt geil und es war vibrierend und die Großstädte sind richtig aufgeleuchtet nochmal. Es ist aber auch die Zeit der Erfinder, ja? Ich habe eine Liste an sehr lustigen Sachen, die erfunden wurden in den 20ern.
Geil.
Oder überraschende Sachen, finde ich. 1920 direkt wurde von einem Polizisten aus Detroit die Ampel erfunden.
Geil.
Ein Polizist aus Detroit. Ich finde das so lustig. Also so, ich weiß nicht, in welcher Situation er die Idee hatte, aber man kann sich vorstellen, wie er so am Straßenrand stand.
Ja, oder er muss wahrscheinlich irgendwie so da Leute durchwinken und denkt sich so, hey, ich habe echt keinen Bock mehr auf meinen Job.
Muss doch anders gehen.
So, mach einfach mal so ein Stoppschild, das sich verändert.
Ja, genau. Auch 1920 wurde der Föhn erfunden. Hm. Also auch wirklich eine gute Sache gegen, also du benutzt ja keinen Föhn, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, du gehst ja immer mit nassen Haaren auch im Winter zur Arbeit.
Ja, in meinem Auto. Ja,
ja, weil du mit dem Auto kommst. 1921 wurde von einem Medizinstudenten aus Kalifornien der Lügendetektor erfunden.
Ah ja.
Ganz wichtig. Und dann aber auch sowas wie Insulin, der Fernseher, der Elektrorasierer. Wirklich Sachen, die wir bis heute benutzen.
Das Radio.
Das Radio, klar, natürlich. Klar, jetzt haben wir mittlerweile irgendwie so einen geilen Föhn von
Dyson.
Von Dyson, genau, der mit dem Loch. ja. in der Mitte. Die sehen ein bisschen anders aus, aber im Prinzip hat sich dieses Produkt eigentlich nicht entwickelt seitdem.
Kann ich kurz zu diesem Dyson-Film was sagen?
Okay, haben wir einen Werbespot gebucht oder ist das jetzt auf eigenen Nacken?
Auf eigenen Nacken. Meine Frau wollte den jahrelang haben. Sie hat den jetzt gekauft.
Und
es ist schon richtig geil.
Ist schon geil.
Ist schon ein richtig geiler Föhn einfach. Ja.
Ja, ich finde, der sieht allein so schön aus.
Ja.
Ich habe jetzt so einen bei Lidl gefunden, wo steht drauf, bei Christina Aguilera. Den habe ich jetzt, der ist rosa. Ist geil. Ist hart.
Come on over.
Come on over, baby. Ja. Jeden Morgen. Thomas Mitchell ist jedenfalls auch so ein Erfinder und der wächst auch schon in so einer richtigen Tüftlerfamilie auf. Also angeblich soll einer seiner englischen Vorfahren mit James Watt an der Entwicklung der Dampfmaschine beteiligt gewesen sein. Also so nicht nur so ein bisschen Erfinder, sondern echt eine der wichtigsten Erfindungen des Industriezeitalters. Der Großvater mütterlicherseits, James Emerson, war Mitte des 19. Jahrhunderts in der kalifornischen Holzindustrie tätig, hat also Sägeblattprofile entwickelt, also wahrscheinlich auch super wichtig für Holzproduktion. Und sein Vater, Thomas Mitchell Sr., hatte eine Ideenwerkstatt für Autoreifen und hat so Dutzende von Patenten für Stahlräder angemeldet. Also du saugst es mit der Muttermilch auf, wenn du in so einer Familie irgendwie groß wirst. Kannst du nicht anders, als auch irgendwie Dinge erfinden. Ja, Mitchell Jr. macht das dann auch echt viel. Also so schon als Jugendlicher irgendwie tüftelt er so rum. Er studiert Maschinenbau an der renommierten Cornell University, ist dann später in einer IT-Firma tätig und am Ende dann bei Delco Electronics. Das ist so eine Firma, die Elektronik für die Automobilindustrie herstellt. Die werden auch später von General Motors übernommen.
Und die Automobilindustrie kann doch gar nicht so alt sein zu dem Zeitpunkt, oder? Henry Ford erfindet irgendwie in den 10er Jahren, glaube ich, die Massenfertigung von Automobilen. Und ab dem Zeitpunkt geht das ja so richtig los einfach.
Genau. Also das ist auch in den 1920ern, dass die Automobilindustrie einen extremen Aufschwung erfährt. Und dann wahrscheinlich auch so eine Firma, bei der er arbeitet, Delco Electronics, plötzlich an Aufträgen wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, wohin. Für Mitchell ist es aber super, er ist ja eh 24-7 am Dinge erfinden. Also es gibt auch so Stimmen von Mitarbeitern, die über ihn sagen, 10 Einfälle pro Minute hat der Mann, 9 sind abstrus und der 10. ist genial. Aber ich meine, das ist immer noch ein genialer Einfall in der Minute.
Ja, super.
Also das ist immer noch mehr, als ich in 10 Jahren habe.
Ja. Thomas Mitchell hat bestimmt auch so das Erdnussbutter-Nutella-Sandwich erfunden oder so, weißt du, so Kleinigkeiten.
Ja, stimmt, den Strohhalm oder so.
Den Strohhalm.
Dann wäre er nochmal einmal mehr dafür verantwortlich, dass irgendwie Schildkröten jetzt im Meer daran sich stimulieren.
Der hat erfunden, Toilettenpapier nach vorne zu hängen zum Abrollen.
Ja, genau.
Und das heißt, solche Sachen. Einfach so viele geniale Einfälle. So.
Aber 9 davon waren abstrus. Zum Beispiel Nägel in die Fußsohlen zu klopfen, wenn es draußen Schnee ist.
Ja, war dumm.
Naja, das war nicht seine beste Idee. Aber man kann ja auch mal Kacke erfinden. Aber er soll ein lustiger Typ gewesen sein. Also das sagen auf jeden Fall seine Freunde und Mitarbeiter, dass er irgendwie immer witzig ist und dass er auch viel so eben so Quatsch erfunden hat. Das ist auf jeden Fall eine Art von Kreativität.
Ja,
so,
auf jeden Fall.
Die auch bestimmt richtig lustig sein kann. Er hat aber schon den Ansporn, der Menschheit was zu geben. Also er möchte eben nicht nur Nägel in Schuhsohlen reinklopfen, sondern er möchte irgendwas machen, was bleibt und im Idealfall auch noch ein bisschen Geld damit verdienen. Und damit passt er eben auch super in die USA zu der Zeit, in die 20er. Weil auch hier ist es so, dass Innovationen gefragt sind. Ja, man will schneller sein als die Europäer. Man möchte zeigen, wer hier der Chef ist, mehr oder weniger. Jedes Patent, was in den USA angemeldet ist, ist so ein kleiner Erfolg. Ist so ein kleiner Ding-Dong, wir haben es wieder den anderen gezeigt. Das ist so das Mindset zu der Zeit. Und damit passt Mitchell halt mit seiner Leidenschaft perfekt rein. Jetzt ist es aber so, ja, Innovationen sind immer schön und gut. Man kommt einer Lösung eines Problems oft einen Schritt näher. Aber oft sind ja auch Sachen noch nicht direkt perfekt. Selbst wenn man schon viele Jahre Arbeit irgendwie da reingelegt hat, muss man sich manche Sachen nochmal irgendwie zweimal anschauen. Und Mitchell wird in seiner Karriere tatsächlich 2 Erfindungen auf seinem Schreibtisch mehr oder weniger liegen haben, die er verbessern soll, die er überprüfen soll. Und zweimal wird er richtig hart failen. Beispiel 1, der Verbrennungsmotor. Also, wir haben ja schon gesagt, Automobilindustrie ist die absolute Blütezeit. 1916 bekommt Thomas Mitchell von seinem Chef den Auftrag, also er arbeitet ja bei dieser Firma Delco, bitte finde doch mal eine Lösung für das Klopfen in Motoren. Ich weiß nicht, ob du es jetzt vor Ohren hast sozusagen, was es ist.
Also ich kenne das nur noch von so alten Traktoren, die vorne so eine Kurbel haben. Wenn du so einen alten Traktor irgendwie ankurbelst, dann macht er so bis der dann einmal rund läuft. Das dauert einfach. Und dann gibt es hinten einfach so richtig viel schwarzes Ruß einfach, das aus dem Auspuff kommt. Du denkst, das Ding krepiert gleich, aber irgendwann fängt er sich dann.
So, ja, voll.
Dieses Motorenklopfen kommt ja vom Zylinderkopf, der einfach nicht rund läuft.
Krass, du konntest das erklären. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 so YouTube-Erklärvideos angeschaut, um zu verstehen, was da passiert. Also, kannst du es genau erklären?
Ich versuch's jetzt, ja.
Ja, okay, geil.
In einem Verbrennungsmotor.
Ich lehne mich mal zurück.
In einem Verbrennungsmotor ist es ja so, dass der angetrieben wird durch eine gezielte Explosion.
Ja.
Also man spritzt ein verdichtetes Gas in den Motorraum. Dieses wird dann entzündet durch die Zündkerze und dann geht praktisch der Kolben nach unten, treibt die Antriebswelle an, schlägt dann aber auch wieder nach oben, wo wieder eine Dings stattfindet und praktisch dieser Kolben verdichtet dieses Benzin-Gas-Gemisch, das dann wiederum entzündet wird. Das sorgt dann für die Energie, die den Motor antreibt und so weiter und so fort.
Ja, richtig.
Und wenn man irgendwie so einen Vierzylinder hat oder so einen Sechszylinder, dann hast du halt so 6 Kolben oder 4 Kolben.
Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist oder nicht, aber ich sage einfach mal, ja, so. Das stimmt.
Einfach mal so ein Mann hat immer so einen Motor erklärt.
Oder männersmäßig, ja, der Motor erklärt. Also in dem YouTube-Video, was ich geguckt habe, wo so Animation war, das sah ungefähr so aus.
Ja.
Weil meine Lösung wäre jetzt gewesen, ich lese dir einfach genau vor, was ich in meinem Skript geschrieben habe.
Ja, perfekt,
ja. Okay, pass auf. Bei der klopfenden Verbrennung gibt es im Brennraum vom Motor 2 Entzündungen. Eine an der Zündkerze und durch den Verbrennungsdruck und durch die Temperatur noch eine weitere unkontrollierte Entzündung. Dadurch gibt es eine zweite parallele Verbrennung im Zündelinder. Und wenn die beiden Verbrennungen aufeinandertreffen, dann stehen Druckwellen mit hoher Frequenz. Und die machen dann eben das Peng-Geräusch.
Ach so, ja genau. Ich habe jetzt eigentlich nur die normale Verbrennung erklärt. Ne? Also so, das ist dann die unkontrollierte.
Die unkontrollierte. Ich möchte auch jetzt dazu keine Fragen mehr haben, weil ich kann wirklich nicht mehr als das vorlesen. Es ist schlimm. Wir sind hier wirklich in einem Rollenverständnis von Mann, Frau, auch in den 20ern gerade hängen geblieben. Aber mich interessieren auch einfach keine Motoren. Ich kann da nichts, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Das Problem an dieser unkontrollierten Verbrennung ist, oder an diesem Klopfen im Motor, ist, dass da viele Teile bei kaputt gehen können. Es macht die Motoren nicht unbedingt langlebig, die gehen schnell kaputt. Es ist einfach schlecht für die Automobilindustrie. Und deswegen sind Autos auch noch teurer. Viele Leute können sich das noch gar nicht leisten. Die können sich auch die ganze Reparatur ja nicht leisten. Das ist ja furchtbar, wenn du alle 3 Jahre den Motor austauschen musst. Obwohl Autos eben schon recht verbreitet sind zu dieser Zeit, könnte es noch besser laufen. Mitchley ist gar nicht so die beste Personalie für diesen Job, weil eigentlich ist er jetzt kein Chemiker. So, der müsste eigentlich noch ein bisschen mehr verstehen von dem, was da eben im Hubraum, also bei den Kolbendingern, was da passiert.
Ja, ja.
Da müsste er noch mehr verstehen, wahrscheinlich über das Kraftstoffgemisch und so. Also daran liegt es wahrscheinlich, das findet er sehr schnell raus. Er ist halt Maschinenbauer, aber er ist auch Tüftler, deswegen setzt er sich dran und der mag die Challenge. So findet er eben schnell raus, was das Problem ist und das ist eben der Treibstoffmix, der da reinkommt. Der wird nicht gleichmäßig verbrannt, das heißt, er muss irgendwie an dem rumbasteln. Er muss irgendwie neue Sachen zusammenshaken und einen neuen Cocktail da erfinden, den er in den Motor gießt. Und jetzt ist sein Forschergeist geweckt. Er soll zum Teil auf dem Feldbett in seinem Labor geschlafen haben, übernachtet da und soll über 33.000 Kombinationen an chemischen Mixen ausprobiert haben.
Krass, okay.
Also es muss wirklich absurd gewesen sein. Ich stelle mir das echt so vor mit so Reagenzgläsern und dann explodiert oder irgendwas und der hat so, weißt du, so Haare, die schon so nach oben zu Berge stehen und hat immer Ruß im Gesicht und so. Es muss ungefähr so gewesen sein, weil er anscheinend, der hängt sich da richtig rein. Das ist einfach seine Welt da. Der lebt in diesem Labor und will einfach diese Komponente finden, die dieses Klopfen beseitigt. Er probiert es zum Beispiel mit Ethanol, Alkohol.
Ja.
Das würde sogar funktionieren. Das Problem ist aber da, dann wäre es viel zu teuer, weil man bräuchte voll große Mengen an Ethanol. Also selbst wenn man meint, man hat die Lösung gefunden, dann ist es immer noch nicht so, dass man sagen kann, okay, das ist irgendwie für einen breiten Markt irgendwie die richtige Lösung. Das heißt, man muss weiter probieren und weiter probieren und weiter probieren. Andere Mittel, die stinken zu sehr, das findet er auch raus. Er hat dann anscheinend, es gibt so eine Anekdote, dass er dann halt irgendwie mit Mitteln irgendwie rumexperimentiert, die megamäßig stinken. Und er soll 7 Monate von seiner Frau in den Keller geschickt worden sein zum Schlafen.
Krass.
Weil er immer so müffelt, wenn er von der Arbeit kommt.
Krass, okay.
So, dann schlaf neben der Ölheizung, komm, hau ab.
Wie lange macht er das, diese Versuche?
Das Ganze dauert anscheinend so um die 5 Jahre.
Alter.
Also, er wird, wie gesagt, 1916 von seinem Chef losgeschickt und am 3. Dezember 1921 hat Thomas Mitchley endlich die Lösung. Er hat nach seinen ganzen Experimenten endlich einen Durchbruch. Man muss dazu sagen, der Erste Weltkrieg liegt auch dazwischen, deswegen dauert es wahrscheinlich auch nur diese 5 Jahre, ne? Aber er macht wahrscheinlich so ein bisschen weiter mit kurzen Unterbrechungen.
Er ist wahrscheinlich auch total langsam im Kopf, weil er immer im Keller schlafen muss.
Ja,
so,
nervt ihn
schläft
auch.
Man schlecht.
Ey, und ganz ehrlich, was der da alles auch einatmet, wahrscheinlich ist er deswegen auch so ein bisschen langsam. Also ja. So wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, sage ich mal, da kommen wir gleich noch zu. Aber so wie ich Thomas Mitchley kennengelernt habe, hat er das, glaube ich, alles mit ohne Handschuhe oder ohne Atemschutzmaske oder sonst was
geht
gemacht.
Geht schon.
Kein Problem. Also am 3. Dezember 1921 hat er das Wundermittel und das Wundermittel heißt Tetraethylblei. Mhm. Am letzten Wort merkst du schon, nicht so gut. Da steckt das Wort Blei drin. Es ist aber eine farblose, was auch gut ist, beinahe geruchslose Flüssigkeit. Eine Verbindung aus Kohlenstoffen, Wasserstoffen und eben Blei. Und das tatsächlich wirkt als Antiklopfmittel, weil bei der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen im Motor hemmt es eine verzweigte Kettenreaktion und so wird das Klopfen unterbunden.
Jetzt habe ich alles verstanden.
Ja, ich auch, endlich. Ja. Naja, praktisch ist auf jeden Fall an diesem Tetraethylblei, dass man nur geringe Mengen davon braucht, also ist es dann auch irgendwie günstig, selbst wenn man viel braucht. Und das ist gut, es ist tatsächlich der Durchbruch für Mitchley. Es lockt die dicke Kohle. Und natürlich endlich Anerkennung. Für die Entdeckung erhält er sogar von der American Chemistry Society so eine Medaille, so eine William H. Nichols Medal. Das ist so sehr prestigeträchtig. Mhm. Also es dauert nicht lange, bis sozusagen die Weltöffentlichkeit auf ihn aufmerksam wird und irgendwie alle verstehen, ah, der hat hier echt ein Problem.
Ist ja
gelöst,
auch eine geile Erfindung wahrscheinlich. Also
zu der Zeit auf jeden Fall. Also
die Autos laufen rund.
Ja, ich dachte auch so. Wahrscheinlich dachten die Leute halt damals, geil, jetzt haben wir die Lösung für alles. Mhm. Was ich aber nicht wusste, bis zu der Recherche, dass man damals schon genau wusste, wie gefährlich Blei ist.
Ah.
Ja. Ach, also die Leute sind so, Tetraethylblei, egal.
Okay.
So, also man weiß halt ganz genau, dass bei der Verbrennung von Blei hochgiftige Abbauprodukte entstehen oder dass Blei an sich auch einfach saugefährlich ist. Aber dieser Nutzen, den man dazu hat, der war so groß, dass man das einfach ausgeblendet hat.
Ich habe vor Jahren mal was über Blei gelesen. Es war so ein Bestseller von vor 15 Jahren oder so. Und die haben Statistiken zusammengenommen und einfach so interessante Ableitung aus der Statistik vorgenommen.
Okay.
Und eine davon ist, wenn du die Verwendung von Blei nimmst und sie korrelierst mit der Kriminalitätsstatistik, merkst du einen ganz deutlichen Zusammenhang, so weil Leute einfach dumm geworden sind durch Blei und gewalttätig. Also ist zumindest der behauptete Zusammenhang, weil Blei war ja auch in den Rohren, Blei war im Benzin und so weiter und so fort. Alles, was wir irgendwie auch medial wahrgenommen haben aus dieser Zeit, wie
eigentlich
die Leute
wie,
sich waren.
Wie so ein Fiebertraum.
Die waren alle auf Blei.
Das ist eigentlich echt wie so eine Alien-Gesellschaft, die so fremdgesteuert ist von deren.
Wir sind runter von dem Stoff seit 30 Jahren oder so.
Ja,
oder
zum Glück. Es ist tatsächlich so, dass schon in den ganz frühen Jahren, 1922, als eigentlich die ersten Pläne zur Produktion in den Startlöchern stehen, zur Produktion dieses neuen Treibstoffs, da gibt es super viele Stimmen, die warnen. Zum Beispiel ein deutscher Wissenschaftler auch, Charles Klaus heißt er, die warnen tatsächlich, dass es schon mehrere Kollegen umgebracht hätte. Auch Stanford und Yale-Professoren und Wissenschaftler sagen so, hey, passt mal auf, was ihr da macht, es ist Blei, aber alle diese Stimmen werden ignoriert. Es ist krass. Ich finde es wirklich heftig.
Ignoriert oder hatte auch die Autoindustrie einfach ihre Finger im Spiel?
Gut. Most likely. Also ich meine, wenn das große Geld lockt, dann ist wahrscheinlich das mächtiger. Ja. Ganz bestimmt, ja. Also trotz aller Warnungen, die größere Produktion ging in den frühen 20ern an den Start. Wegen Geld, sehr wahrscheinlich. Aber es gibt doch auch schnell Probleme. Okay, ich darf nicht lachen. Sorry, verzeiht mir diesen aber ich weiß, was jetzt kommt. In der Fabrik von DuPont in New Jersey, da sterben tatsächlich im Herbst 1923 ein Arbeiter. 1924 sterben nochmal 3 Leute und 4 Leute sterben 1925. Und das alles hängt mit der Produktion von Blei zusammen. Also es ist kein Joke. Es ist richtig krass. In einer der Fabriken von Standard Oil in Bayway, New Jersey, da sterben ebenfalls 5 Arbeiter. 44 müssen da ins Krankenhaus im Laufe dieser Produktion. Es ist echt übel, auch wie schnell das geht, ja. Also wie schnell Blei Leute vergiftet. Ich meine, das ist jetzt gerade so, wahrscheinlich haben die gerade angekündigt, Leute, wir haben die Lösung. Und die Leute in den Fabriken leiden halt sofort runter und werden eingeliefert, so ungefähr. Ja. Aber natürlich entfacht das die Debatte so richtig jetzt, ja. Also die Öffentlichkeit bekommt davon mit, die Leute haben Fragen. Mitchell und seine Mitstreiter, die behaupten zum Beispiel, ja, also es ist schon so, dass Blei gefährlich ist, das können sie jetzt nicht abstreiten, aber halt nur in der reinen Form, aber wir mischen das ja und am Ende das, was wir haben, das Produkt, das wir zusammenzapfen, das ist top, das ist, hier, kannst du drin baden, gar kein Problem und so eine ähnliche Idee hatten mit Schledern auch, um also so eine kleine Image-Kampagne zu machen, um allen ein für alle Mal zu beweisen, dass Tetraethylblei, das was er hergestellt hat, dass das nicht giftig ist, hat er so eine richtig dumme Idee. Es ist Oktober 1924, also erst 3 Jahre, nachdem er Tetraethylblei fertig gemacht hat und jetzt ist es gerade eben in der großen Produktion. Midgley hat einige JournalistInnen eingeladen, um ihnen sowas richtig Geiles zu demonstrieren. Ich stelle mir das jetzt tatsächlich so vor, dass er auf so einer großen Bühne stand, Spot auf ihm, vor ihm ist so ein großes Händewaschbecken oder so ein Eimer und daneben so ein Kanister mit Tetraethylblei. Und vor versammelter Mannschaft macht er tatsächlich Folgendes. Er nimmt diesen Kanister oder dieses Gefäß und kippt sich Tetraethylblei über seine Hände und wäscht sich damit so richtig genüsslich die Pfoten, reibt das so ein und so sagt so, hey, guckt, es passiert nichts, mir geht es gut, gar kein Problem. Er sagt auch, jeden Tag könnte er das machen, ohne gesundheitliche Probleme fürchten zu müssen. Klar, du kannst mir nicht sagen, dass er selbst daran glaubt. Also ich glaub's nicht.
Ja.
Ich glaube, seine Idee war größer als er selbst. Er wollte irgendwie einen Punkt beweisen und hat gedacht, okay, ich habe bestimmt irgendwie nochmal Glück. Er hat tatsächlich die Menschen überzeugt. Also ich meine, es war eine Vorstellung, die die Leute schon irgendwie mitgerissen hat oder die zumindest, man kann sich ja nicht vorstellen, dass jemand, der weiß, dass es giftig ist, sowas macht. Deswegen glauben die Leute ihm. Midgley selber hat daraufhin aber tatsächlich, also mit den Folgen einer Bleivergiftung zu kämpfen.
Come on!
So, Überraschung! Aber tatsächlich schafft er das vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Also er hat diese Bleivergiftung, überlebt die, bleibt aber irgendwie so ein paar Monate zu Hause oder sowas. Also
ja, der Thomas Midgley, der gerade diese krasse Präsentation gemacht hat, oh, der ist gerade schwer erreichbar.
Ja, das ist, der macht gerade Sabbatical.
Genau.
Der macht, nee, weil seine Frau sagt, er soll im Keller, der stinkt so.
Ja, der schreibt gerade die Lyrics für sein erstes Album.
Genau.
Der muss sich ein bisschen konzentrieren gerade.
Der ist auch, der wollte nochmal ein bisschen Maternity Leave machen jetzt gerade. Also da finden Leute müssen viele Ausreden erfinden, glaube ich. Und der ist da, also die Symptome von einer Bleivergiftung sind halt auch nicht ohne.
Ja.
Klar, Kopfschmerzen und sowas, aber Gedächtnisverlust, das ist wahrscheinlich wirklich das, was du meintest. Diese bleivergiftete Generation, ja, da passiert was im Kopf. Halluzinationen, Kribbeln in den Händen und in den Füßen, also das wirkt richtig heftig, so eine Bleivergiftung und man kann auch dran sterben. Angeblich hat Midgley auch danach dann es gemieden, mit seinem Produkt in Kontakt zu kommen.
Ah ja, okay.
So, er hat auch ein bisschen was daraus gelernt. Nach außen hin macht er aber trotzdem weiter gute Miene, ne? Sie haben zum Beispiel nämlich dann die Idee, Tetraethylblei einfach als Ethyl zu vermarkten, also damit der Name nicht Gift schreit sozusagen. Also so wird es dann halt immer genannt.
Oh.
Auch so auf so, es gibt auch so Werbeplakate, wo dann so ein Vater mit seinem Sohn im Auto sitzt, da steht dann groß drauf Ethyl und dann sagt der Vater halt irgendwie so, ja, ich kann jetzt richtig schnell fahren, wir können sie alle überholen und so, weil wir Ethyl tanken, geil. Und unser Motor, der kackt nicht ab und so. Es ist echt krass, also sie sprechen so wirklich Familien an, ne? So die Mitte der Gesellschaft soll jetzt Ethyl tanken. Und klar, es ist halt wirklich auch jetzt ein Treibstoff, den sich jeder leisten kann. Und dadurch können sich ja auch wieder mehr Leute, die sich vielleicht vorher kein Auto leisten können, jetzt ein Auto leisten. Also es ist halt auch wieder eine Kette von, naja, doofen, eigentlich in dem Moment ungünstigen Aneinanderreihungen. Ich weiß, der Trend ist super alt, Christian, aber hast du heute schon ans Römische Reich gedacht?
Heute jetzt ausnahmsweise mal nicht.
Dann komme ich jetzt rein. Wusstest du, dass Blei auch im Römischen Reich schon ein Ding war? Das wusstest du.
Ja.
Also du hast da schon mal drüber nachgedacht.
Ja, das ist die hatten Rohre aus Blei, ne?
Ja, genau. Die haben tatsächlich Bleirohre gehabt. Es war aber auch sehr beliebtes Material für sonstige Haushaltsgegenstände, Kriegsgerät, wie du gesagt hast, schon Trinkwasserrohre. Es wurde aber auch in Rezepten für Weinherstellung benutzt.
Ach.
Ja, also sie haben das tatsächlich anscheinend in ihren Wein irgendwie reinpüriert oder so. Ich weiß es nicht. Bleizucker, Bleiacetat.
Ach, Wahnsinn.
Kam da. Also es gab anscheinend irgendwie so archäologische Untersuchungen von den Skeletten, wo dann rausgefunden hat, dass die römischen Skelette im Vergleich zu Skeletten aus der Eisenzeit 400 Mal höhere Bleirückstände aufgewiesen haben.
Ja.
Also das ist auch so, wie du vorhin meintest, so, dass in den 20ern, 30ern alle in diesem Fiebertraum waren. Es erklärt ein paar Sachen über das Römische Reich, so finde ich.
Ich wette aber, dass das über unsere Skelette auch mal gesagt wird. Und zwar, wenn es so um Dinge geht wie Mikroplastik oder so.
Oh, ja.
Ne? Also so, guck mal, wie dumm waren die denn, wie sie sich dieses Zeug reingeschüttet haben. So, was für Vollidioten. Wow.
Kein Wunder, dass es Donald Trump gab.
Genau.
So, echt.
Wow.
Also in den 20ern boomt auf jeden Fall die Erfindung von Thomas Midgley. Wir wissen heute, dass es ein riesiger Fail ist. Aber weil ein Fail für einen Thomas Midgley nicht genug ist, erzähle ich direkt auch noch den zweiten. Du erinnerst dich ja an das Ozonloch?
Ja.
Erinnerst du dich dran?
Ja.
Ist da oben. Das ist auch so ein Fail, den Thomas Midgley tatsächlich zu verantworten hat.
Das ist der Schutzheilige dieses Podcasts, oder? Thomas Midgley.
Es ist echt einer der... Das ist wirklich so der Patron von Darwin gefällt das. Thomas Midgley, der arbeitet ja bei Delco, die von General Motors aufgekauft werden. Und dazu gehört auch ein Kühlanlagenhersteller, nämlich Frigidaire. Frigidaire, die stellen im Grunde halt größere Kühlmaschinen, aber auch normale Haushaltskühlschränke für den normalen Hausbedarf her. Und da bekommt er bald auch einen Auftrag von seinem Chef. Und zwar soll er ein ungefährliches Kältemittel herstellen. Bei den ersten Kühlschränken ist es nämlich so, dass da Kältemittel wie Chlormethan oder Ammoniak oder auch Schwefeloxid, also so Gase, benutzt wurden als Kältemittel. Jetzt muss man kein Chemiker oder Chemikerin sein, um zu verstehen, dass das sehr gefährliche Chemikalien sind, sehr giftig. Wenn da ein bisschen Gas austritt, hochentzündlich, also da kann dir das komplette Haus explodieren, abfackeln, whatever. Die Vorstellung, da mit einer Familie eigentlich zu wohnen, Wahnsinn. Einen Kühlschrank mit Ammoniak irgendwie drin zu haben, ist komplett krass. Das heißt echt, wenn es nur ein kleines Leck irgendwo am Kühlschrank gab, dann konnte das für Menschen tödlich enden, was auch tatsächlich passiert ist. Also in manchen Gemeinden in den USA wurden die, Zitat, Todesgasboxen, so wurden sie genannt, die wurden tatsächlich in einigen Gemeinden der USA verboten. Ja.
Krass.
Und man versteht, warum.
Ja, und die waren wahrscheinlich auch noch mit Blei drin, waren bestimmt auch noch im Getränk.
Bestimmt, so die, einfach so die Henkel oder so, damit man es auch immer schön viel anfasst. Also es ist auf jeden Fall, das willst du nicht bei dir zu Hause stehen haben. Midgley ist ja mittlerweile, hat ja seinen Ruf weg, der ist ein hoch angesehener, ausgezeichneter, also preisausgezeichneter Erfinder, Nationalheld in dem Sinne.
Ja.
Und er will sich jetzt auch diesem Problem annehmen. Und die Geschichte geht so, also das Gerücht ist, er hat angeblich nur 3 Tage gebraucht, um mit seinem Team die Lösung für dieses Problem zu finden, nämlich FCKW-Gas. FCKW, auch Kohlenwasserstoffe, bei denen Wasserstoffatome durch Chlor bzw. Fluor ersetzt werden. FCKW-Gase gibt es schon sehr, sehr viel länger. Es gibt da so Vorgänger, die wurden schon Ende des 19. Jahrhunderts hergestellt, aber 1929 eben durch Midgley synthetisiert. Und ich weiß nicht genau, welche Prüfungsverfahren es damals gab oder vielleicht auch eben nicht gab. Aber wenn, dann waren die echt schnell, weil schon Anfang der 1930er beginnt die industrielle Herstellung, die industrielle FCKW-Produktion, wo dann eben auch Millionen von Kühlschränken, Klimaanlagen, Kühlgeräte, Gefrierschränke, auch als Feuerlöschmittel und so wird das hergenommen. In Spraydosen kommt es vor, das wissen wir auch. Daher kennt man es eigentlich heute. Überall steckt plötzlich FCKW-Gas drin. Damals wusste man noch nicht, da muss ich Midgley in Schutz nehmen, da wusste man noch nicht, dass FCKW so eine der größten globalen Gefahren darstellen könnte.
Ups.
Aber man kann ja auch mal proaktiv sein, hat sich wahrscheinlich Midgley gedacht. Und auch hier die Leute nicht erst auf dumme Gedanken kommen zu lassen, dass FCKW irgendwie gefährlich oder giftig oder sonst was sein könnte, beweist er der Öffentlichkeit mal wieder auf altbewährtem Weg per Image-Kampagne, dass das alles tippitoppi ist, was er sich da ausgedacht hat. 1930 stellt er sich mal wieder vor versammelten Kollegen der American Chemical Society auf die Bühne und inhaliert einfach mal mehrere Liter FCKW-Gas. Ja, also du musst dir so vorstellen, der nimmt das halt, weiß nicht genau, so eine Minute oder so, macht er. Und dann hat er eine brennende Kerze vor sich und pustet die damit aus, um zu zeigen, das brennt auch nicht.
Ah.
Genau, also er will zeigen, es ist nicht nur harmlos für mich, ich kann das einatmen ohne Probleme, sondern es ist auch unentzündlich. Das ist ja immer die große Angst gewesen bei den anderen Kühlmitteln.
Einfach so wie Kinder heute auf dem Schulhof Lachgas sich reinpfeifen.
Kinder? Haben wir das nicht neulich hier erst im Studio noch gemacht, als wir mal so eine Party hier hatten?
Und weiß hier so. Ich weiß nicht. Ich habe nur irgendwo gelesen, dass jetzt auf, auch sogar in Deutschland, glaube ich, also in den USA natürlich auf jeden Fall, aber so es gibt so kleine Kartuschen mit Lachgas drin, dass man das so weginhaliert, wenn du so 12 bist oder so 11.
Okay, ja, dein Gehirn. Ein
neues Ding.
3 Jahre später.
Ja.
Tschüss. Ach, ja, 1937 besitzt anscheinend schon jeder 2. US-Privathaushalt einen FCKW-Kühlschrank oder einen Kühlschrank, in dem FCKW-Gas das Kühlmittel ist. Klar, es ist ein Meilenstein. Es ist natürlich eine Riesenerfindung. Du kannst plötzlich Nahrungsmittel lange bei dir zu Hause aufbewahren. Fleisch, Babynahrung, Impfstoffe auch, wenn wir jetzt an die Industriekühlschränke denken. Alles kann verlässlich gekühlt werden. Es ist eine unfassbare medizinische auch Revolution.
Wahnsinn.
Ja?
Also auch was für ein Meilenstein. Natürlich auch in der Verbindung mit Blei in Benzin,
ja,
wo du sagst, okay, ich habe nicht nur einen Kühlanhänger, sondern ich kann auch einfach den fahren von der Fabrik irgendwo in Detroit bis runter nach Arkansas oder so. Weißt du, so die Strecken, die man plötzlich auch machen kann mit einer funktionierenden Kühlkette. Ne?
Stimmt, also, ja, voll. Also es ist eigentlich schon, ich hätte gerne so eine Parallelwelt gerade am Laufen, um zu gucken, was wäre, wenn Mitchell das alles nicht erfunden hätte. Weil wer weiß, ne? Also es, irgendwas anderes hätte erfunden werden müssen. Aber klar, Mobilität wäre zumindest in den 20ern, 30ern, 40ern nie so weit gekommen. Ja. Oder anders, wer weiß. Also
ja, genau.
Das finde ich immer interessant, irgendwie so ein Gedankenexperiment aufzumachen. Also er hat echt viel geleistet. Er hat deswegen auch hochrangige Chemieauszeichnungen und Ehrendoktortitel bekommen. 1944 wurde er zum Präsidenten der American Chemical Society dann sogar ernannt. Also im Grunde ist er damit der am höchsten ausgezeichnete Chemiker der USA. Als eigentlich Maschinenbauer, was auch ein bisschen funny ist. Zu Lebzeiten läuft es also eigentlich echt perfekt für Thomas Midgley. Er ist hochgelobt, ausgezeichnet, er ist reich, natürlich, alles ist super. Und mit dieser Reputation stirbt er. Also er geht im Grunde ins Grab in dem Glauben, also eigentlich in dem Wissen, dass er etwas Hochgiftiges erfunden hat, aber in dem Glauben, dass die Welt ihm trotzdem zu Füßen liegt dafür. Am 2.11., also am 2. November 1944, stirbt er deswegen.
Ach krass, er stirbt mit 55 Jahren.
Ja, stimmt. Also er leidet am Ende seines Lebens an Kinderlähmung.
Ah, okay.
Also er ist ans Bett gefesselt und die Art und Weise, wie er stirbt, ist auf jeden Fall Thomas Midgley gerecht, würde ich sagen. Weil er hat eben so eine Lähmung, kann sich nicht mehr richtig bewegen, aber er baut sich so eine Art Seilzug selber, um sich halt im Bett so aufzurichten und so. Und irgendwann findet man ihn stranguliert an seinem eigenen Seilzug.
Oh.
Man weiß nicht, ob es ein Unfall war oder Absicht, aber vielleicht einfach nur ein Unfall gewesen, ja. Aber im Grunde ist er wieder an seiner eigenen Erfindung auch am Ende verendet. Das ist irgendwie passend für Thomas Midgley. Er ist jetzt also leider verstorben. Wir springen aber trotzdem mal in die 1950er zu einem gewissen Claire Patterson. Das ist ein Farmersohn aus Iowa. Er ist Geologe und er möchte in seiner Doktorarbeit rausfinden, wie alt die Erde ist, also das Erdalter bestimmen. Und dafür will er Gesteinsproben entnehmen. Also der bohrt dann mit so einem fetten Bohrer immer so richtig tiefe Gesteinsmassen aus und guckt dann halt sozusagen, glaube ich, die Ringe der Gesteinsproben an und untersucht die. Und immer, wenn er diese Gesteinsproben entnommen hat, sind die andauernd verunreinigt von Blei. Und das nervt ihn, weil er kann deswegen nicht gescheit irgendwie seine Forschungen vorantreiben. Er probiert also rum und versucht irgendwann die Proben immer direkt, nachdem er sie rausgebohrt hat, einzuschließen. Also um so Vakuum zu verpacken oder zumindest luftdicht wegzuschließen. Und siehe da, die Bleiverunreinigung ist nicht so doll, wenn er es macht. Also wenn er direkt nach dem Bohren in eine Plastiktüte oder so packt. Das heißt also für ihn, das Blei, was an meinen Gesteinsproben zu finden ist, das muss immer aus der Luft kommen. Patterson macht sich also auf Spurensuche. Er bringt Eisbohrkerne aus Grönland und aus der Antarktis mit und rekonstruiert so Schicht für Schicht die Bleikonzentration. Boah. Also da kann man lesen quasi, in welchen Jahren die Bleikonzentration in diesem Eis zunimmt. Und die Entdeckung ist tatsächlich, vor 1923 hat es nahezu kein Blei in der Atmosphäre gegeben.
Fuck.
Was war 1923? Spulen wir mal ein bisschen zurück. Thomas Midgley, unser Ehrendoktor, unser Chemistry Man of the USA, hat Tetraethylblei erfunden, das Antiklopfmittel. Ja, scheiße.
Wissenschaft ist so geil, dass der es genau so sagen kann. Oh, wie geil ist das?
Ist echt
so,
krass,
der hat
ne?
die Mordwaffe einfach ausgegraben.
Ja,
so.
Aber mit einer Eisbohrung.
Genau.
Wie geil.
Ja, super geil, ja.
Damit ist also klar, Blei ist in unserer Luft. Blei vergiftet uns. Es ist überall. Wir müssen damit aufhören. Ab Mitte der 1970er Jahre wurde auch stufenweise der Bleigehalt in PKW-Kraftstoffen zurückgeschraubt. 1986 wurde es endgültig verboten in den USA und 1988 auch hier bei uns in Deutschland. Finde ich echt ganz schön lang eigentlich.
Das ist echt
lang. Also es sind knapp 20 Jahre, wo man das nochmal so laufen lässt. Aber ich erinnere mich auch noch dran. Also gut, ich bin 88 geboren, aber dieses Bleifrei.
Ja.
Wie lange das noch so dran stand, weil es nicht selbstverständlich war.
Die ganzen 90er war das so, ja.
Ja, das ist so ein Wort, was man einfach noch kennt, wenn man irgendwie in der Zeit aufgewachsen ist. Verboten wurde es aber lustigerweise nicht aus gesundheitlichen Bedenken übrigens. Also nicht nur, es wurde stufenweise quasi ausgeschlichen. Es ist tatsächlich so, dass man glücklicherweise parallel einen anderen PKW-Katalysatorenstoff gefunden hat. Ich glaube, wenn das nicht so gewesen wäre, ganz ehrlich.
Ja, wahrscheinlich. Ne?
Dann ist die Industrie immer wieder bigger than the human.
Wir immer noch hier.
Dann würden wir immer noch psychomäßig hier rumtanzen und die Kriminalitätsrate wäre nach wie vor höher.
Stimmt in dieser Zusammenhang, dass Bleigehalt in Wandfarbe und der Luft mit der Kriminalitätsrate zusammenhängt? Das würde mich jetzt interessieren.
Ich habe das folgendermaßen gefunden, und zwar, dass US-Forscher herausgefunden haben, dass seit flächendeckend auf Blei verzichtet wurde, so ab den 80er Jahren eben, dass die Kriminalitätsrate signifikant weniger wird. Also im Grunde, je weniger Blei man in der Kindheit aufnimmt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man sich am Ende aggressiv verhält. Ja, aber Mitchley hat ja noch ein zweites Wundermittel auf seinem Zettel, FCKW. Da können wir auch noch mal kurz erzählen, was ist denn daraus geworden? Ja, daraus ist ein riesengroßes Loch über Australien und der Antarktis geworden. 1974 finden die US-Wissenschaftler Mario Molina und Frank Rowland, die übrigens dafür später auch den Nobelpreis erhalten werden, die finden heraus, dass FCKW-Moleküle sehr schlecht für die Ozonschicht sind und dass die abtragen. Die Ozonschicht war zu der Zeit schon ausgedünnt. Es schadet der Gesundheit der Menschen natürlich extrem oder auch der ganzen Natur, der Tiere und Pflanzen auch, weil die UV-Strahlung viel konzentrierter auf die Erde gelangt. Die Krebsrate bei Menschen ist drastisch erhöht gewesen. Pflanzenwachstum ist geschädigt. Es gibt ein FCKW-Verbot natürlich dann auch, aber wahrscheinlich vermuten ForscherInnen, dass sich das Ozon noch erst bis 2070 generieren könnte, wenn kein weiteres FCKW-Gas dazu käme. Aber es gibt natürlich immer noch Quellen, aus denen FCKW-Gas in die Atmosphäre gelangt. Deswegen, ich weiß nicht genau, ich habe keine Hoffnung, dass das Ozon noch jemals wieder zugeht.
Aber es ist doch schon deutlich besser geworden.
Es ist deutlich besser geworden, ja. Aber trotzdem gibt es immer noch Quellen, aus denen FCKW-Gas irgendwie in die Atmosphäre gelangt. Und naja, aber 2070 wäre ja vielleicht so.
Wäre ja cool.
Naja, also ich finde es krass, wie lange sowas braucht. Wahnsinn. Wenn man einfach nur einmal so eine doofe Idee hatte, was das für, vielleicht irreparable Schäden hervorruft.
Ja.
FCKW-Gas wurde ja im Jahr 1990 verboten. Da waren sich nämlich alle Staatschefs aller UNO-Mitgliedsländer einig. Und das ist auch wirklich mal eine Ausnahme.
Ja.
Im Montreal-Protokoll die Produktion von FCKWs innerhalb von 10 Jahren komplett zu beenden. Das heißt, Anfang der Nullerjahre dürften eigentlich keine FCKWs mehr hergestellt werden. 2070 haben wir dann vielleicht eine wiederbestehende Ozonschicht. Es ist auf jeden Fall kleine Erfindung, großer Wirken. Ich möchte diese Folge aber beenden mit einem Zitat von Thomas Mitchley. Der hat nämlich mal gesagt, menschengemachte Moleküle sind einzig dazu da, das Glück der Menschheit zu mehren. Wenn er damit Klimawandel meinte, mit Glück, dann hat Mitchley recht behalten.
Wahnsinn, ey. Wahnsinn.
Nee, aber ich glaube, das zeigt auf jeden Fall nochmal so sein Mindset, ne?
Ja,
also
krass.
Der wollte der Menschheit helfen, hat er ja auch. Für eine gewisse Zeit. Mhm. Ich glaube, die Sachen, die er erreicht hat, waren schon bahnbrechend. Leider hatten die halt Wirkungen, von denen er zum Teil was wusste, zum Teil einfach nichts wusste.
Ich habe immer so den Eindruck, das ist so, er hat immer so einen kleinen Shortcut genommen. Also es gibt für alle diese Sachen andere Lösungen. Wir haben ja auch heute noch Kühlschränke, ne, die nicht brennen. Also auch da haben wir eine andere Lösung für gefunden. Aber so Thomas Mitchley hat den schnellsten Weg dahin gefunden, aber auch den schädlichsten.
Also einmal gab es damals garantiert noch keine Prüfverfahren dafür. Mhm. Oder zumindest keine, die wie heute wahrscheinlich so 10 Jahre dauern würden, bevor du erstmal alle EU-Zertifizierungen und so dafür hast. So. Prüfverfahren garantiert und dann aber auch einfach der Need, dieses Mittel jetzt zu haben.
Ja.
Beim Motor, okay, ich glaube, da hätte man ein bisschen warten können, aber also wirklich bei der Erfindung des Kühlschranks, was das für einen Fortschritt bedeutet hat und was das auch für die Gesundheit von Menschen, für die Medizin und so, was das für eine Errungenschaft war, da wollte man wahrscheinlich diesen Shortcut unbedingt gehen.
Also
das ist, glaube ich, diesen Druck hätte man heute nicht mehr in der Art. Deswegen hätten wir auch die Zeit, Sachen ordentlich zu prüfen.
Ach, Wahnsinn.
Ja.
Super Story. Danke.
Thomas Mitchley, einer, der sowas von prädestiniert war, jetzt endlich mal in DGD aufzutauchen.
Ja, eben. Ja, finde ich auch.
Was wirklich besonders an dieser Geschichte ist, dass es mehrere Leute aus unserer Darwin gefällt das Hörerschaft uns geschickt haben als Themenvorschlag. Und an der Stelle vielleicht einfach ein kleiner Aufruf. Wenn euch absurde Geschichten aus der Geschichte unterkommen über Leute, die sich einen krassen Epic-Fail geleistet haben, dann teilt die Geschichten gerne mit uns. Am einfachsten erreicht ihr uns tatsächlich auf Instagram, @darwingefällt das. Da dürft ihr uns auch natürlich folgen, abonnieren, damit ihr den lustigen Fun-Content von Anni und Christian nie wieder verpasst.
Ich hasse dich so sehr.
Ja, aber es ist doch immer lustig, was wir da machen. Nee, folgt uns da, schickt uns gerne eure Themenvorschläge. Wir freuen uns echt immer mega krass, wenn ihr uns da schreibt. Natürlich auch alles andere außer Themenvorschlägen, was euch so einfällt und auf dem Herzen liegt.
In der nächsten Woche bleiben wir in den USA, denn es geht bei mir um die ersten Olympischen Spiele auf dem amerikanischen Kontinent. Und meine Fresse, was für eine Aneinanderreihung an Fails. Kann sich drauf gefasst.
Ich freue mich auf ein Fest. Darwin gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Eileen Sanschak. Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser. Technische Betreuung Alex Hartl. Intro-Musik Robert Sladecek.
Darwin gefällt das.
Mit Anna und Christian.